Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 259. Sandpod-Ausgabe, sagt Michael. Letzte Woche hörte ich in einem Vortrag des Südtirolers Alexander Bieser, wie er 11 Jahre lang eine Almgaststätte ganz anders betrieben hat, als das sonst in den Alpen üblich ist. Seine Speisekarte war hauptsächlich vegan, zum Teil auch vegetarisch. Er hat Naturerfahrung und andere Bildungsangebote für Erwachsene und Schulklassen gemacht und außerdem eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Darüber und warum er die Alm nicht mehr betreibt, erzählt er in den folgenden 32 Minuten.
Ja, also ich bin Alexander, ich komme aus Südtirol, beschäftige mich jetzt mittlerweile 10, 11 Jahren mit den Themen soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, sinnerfülltes Leben, wie können wir ein Leben anders gestalten, was uns mehr Freiraum gibt, was uns mehr Kreativität bietet, was uns aber auch mehr Friede und Glücklichkeit bietet. Mhm. Und beschäftige mich zurzeit ganz viel in der Erwachsenenbildung mit gewaltfreier Kommunikation, mit systemischem Konsens, auch mit Sexualpädagogik, Erlebnispädagogik, Natur, Erholung. Mhm. Das sind so ein bisschen meine Schwerpunkte gerade.
Mhm. Du hattest ja vorige Woche einen Vortrag gehalten, in dem du so die letzten ungefähr 11, 12 Jahre beschrieben hast, wo du eine Berggaststätte in Tirol betrieben hast, die du aber im Unterschied zu den Gepflogenheiten vor Ort vegan betrieben hast. Vielleicht fangen wir mal damit an, wie du da hingekommen bist. Hast du vorher auch schon irgendwas mit Gastronomie gemacht oder wie bist du auf die Idee gekommen?
Also nein, also ich bin da irgendwie ins kalte Wasser gesprungen. Außer ein paar Erfahrungen als Jugendlicher, den ich halt gemacht habe, die klassischen Erfahrungen, vielleicht irgendwo einfach mal in einer Bar gearbeitet oder so. Wie ich drauf gekommen bin, also im Prinzip wollte ich mein Leben ein bisschen anders gestalten. Ich bin da 7 Jahre in einem Elektrotechnikbetrieb gewesen und mir hat da ein bisschen die Sinnhaftigkeit gefehlt und ich wollte so mein Leben ein bisschen umgestalten. Und habe da zu der Zeit auch ein Anliegen gehabt, alleine wohnen zu gehen, das heißt ein bisschen von meinem Elternhaus wegzukommen. Und habe eigentlich einen Ort gesucht, der im Wald ist. Ich weiß nicht, wo ich das Bild her habe, aber wahrscheinlich von klein her hatte ich immer so das Bild, im Wald zu wohnen, alleine. Und da habe ich zufällig dann diesen Ort gefunden, diese Almgaststätte, und habe mich da beworben und bin da bin da wirklich auch dann hingekommen. Und dann eigentlich ist das ein bisschen von allein entstanden, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich da, was kann ich da draus machen, wie kann ich da auch leben und arbeiten, weil ich nicht so viel Lust hatte, um mich zu bewegen, um arbeiten zu gehen. Mhm. So, ich wollte da wohnen und auch da meinen Unterhalt verdienen, weil ich da keinen Bock hatte, da rumzufahren.
Ja. Hm. Wie hast du das denn vorgefunden? Wie war die Ausgangslage da? Wie wurde diese Gaststätte vorher betrieben?
So, die Ausgangslage war für mich jetzt günstig, aus dem Grund, dass vorher war eine Frau da, die hat da über 60 Jahre gewohnt und gelebt und hat da die Kühe betreut und die ist dann vor ein paar Jahren gestorben. Und als die da gestorben ist, haben die Besitzer entschieden, diese Struktur umzubauen. Das heißt, die Ausgangslage war ein Ort, der unbekannt war, der auch überhaupt nicht gestaltet war, der auch nicht geprägt war von Vorstellungen von Menschen, was da schon früher stattgefunden hat, weil er relativ unbekannt war.
Mhm. Das heißt, eine Gaststätte war das vorher noch gar nicht?
Nein, nicht wirklich, nur offizielle.
Aha.
Genau.
Ja.
Es war inoffiziell, konnte man da einkehren, aber eine offizielle Gaststätte, die viele Menschen kannten, war das eigentlich nicht, nein.
Mhm. Ja. Und dann hast du zunächst mal alleine angefangen?
Nein, ursprünglich haben wir zu dritt angefangen mit noch 2 Freunden, die eigentlich nach 6 Monaten, 7 eigentlich da aufgegeben haben, weil sie gesehen haben, okay, es ist viel Arbeit und damit da was rausschaut, brauche es ein bisschen einen längeren Atem, sage ich mal. Und den hatten sie nicht aus unterschiedlichen Gründen. Und dann sind wir zu dritt gestartet und nach einem halben Jahr war ich eigentlich alleine.
Wie ging es dann weiter?
Und dann ging es weiter, dass ich einfach für mich so klar war, dass ich da nicht ausschließlich Gastbetrieb machen will, sondern dass ich da auch Angebot schaffen will für Pädagogik, ein Angebot schaffen will für Erwachsenenbildung. Und habe da so Schritt für Schritt halt neue Tätigkeiten eingebaut. Um eigentlich dahin zu kommen, dass ich bis zum Schluss dann eine Mischung hatte zwischen Gastbetrieb. Im Sommer war da auch dann Tierhaltung im Sinne, das war ja zwingend notwendig, dass man da die Tiere der Bauern der näheren Umgebung für eine gewisse Zeit betreut. Das heißt ohne Milch, die betreut man einfach. Gleichzeitig gab es ein Angebot an Veranstaltungen und es gab auch ein Angebot an pädagogischen Aktivitäten.
Heißt?
Heißt, ich habe im Prinzip ja Erlebenspädagogik für Schulklassen angeboten. Das heißt, ich habe so auch eine Ausbildung bei uns gemacht in der Provinz, die hier so quasi eine offizielle Ermöglichung gibt, Schule auf Alm zu betreiben oder Schule am Bauernhof eigentlich, was bei mir in dem Moment eine Schule auf Alm war.
Ja.
Das heißt, eine pädagogische Aktivität, wo Schulklassen zu dir kommen, um unterschiedliche Sachen zu...
Also Naturerfahrung.
Ich habe es dann, mein Schwerpunkt war Naturerfahrung,
ja.
Gemeinschaftsbildung, Naturkunde.
Und waren die denn nur tageweise da oder haben die da auch übernachtet, Zeltlager oder so?
Also es gab eine Mischung zwischen, da der Ort relativ gut zugänglich ist, gab es eine Mischung zwischen einem Tagesausflug, den die Schulklassen machen konnten vom Tal, oder auch 2 bis 3 oder in seltenen Fällen auch 5 Tage, da ich ja auch ein kleines Seminarraum und Schlaflager hatte. Das heißt, die Projekte variierten zwischen Stundenprojekte und Tagesprojekte. Ja.
Und du hattest ja gesagt, dass der Ort am Anfang im Grunde völlig unbekannt war, also touristisch auch nicht erschlossen oder wenig.
Ja, genau.
Genau, und das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert?
Das hat sich im Laufe der Jahre geändert, vor allem, weil ich, der Ort ist ja ein schöner Ort, ist jetzt auch nicht extrem schwierig. Also er ist auch gut vernetzt. Es kommt auch in der Nähe ja ein großer Wallfahrtsort. Und deshalb hat es halt die Zeit gebraucht, um dass die Leute den Ort eigentlich einfach auch kennenlernen, um da auch eine gewisse Kontinuität aufzubauen. Ja, genau. Erleichtert, indem ich dann nach das Vegan habe ich nicht ganz am Anfang nicht gestartet, sondern ich bin ja schon seit 15 Jahren vegan, aber rein markttechnisch habe ich es mir nicht zugetraut, ganz am Anfang, das gleich schon vegetarisch zu starten. Das heißt, am Anfang hat es noch eine Mischkost gegeben mit 80% vegetarischen Gerichten, um danach sich langsam in den 11 Jahren herauszukristallisieren, dass am Ende von meinem Werdegang ich im Prinzip 80% vegane Gerichte hatte und 20% vegetarische Gerichte. Das heißt, Fleisch hat es überhaupt nicht mehr gegeben und einen kleinen Teil habe ich noch vegetarisch integriert. Ja.
Und irgendwelche vergleichbaren Gaststätten in der Region hatten ein ganz anderes Angebot?
Also in der Form, wie ich es betrieben habe, gibt es nicht. Weil, oder es gibt nur Gastbetrieb und in der Regel sind bei uns die Gastbetriebe klassische Gastbetriebe, wo du einfach Tiroler Hausmannskost kriegst. Oder ganz ausgefeilte Sachen, wo sie halt mehr auf Gourmet gehen und dann halt Käse, Wein, Speck, also die klassischen Sachen halt vielleicht in einer unter Anführungszeichen höheren Qualität anbieten.
Ja.
Aber in der Form, so wie ich es betrieben habe, auch mit einer Gemeinwohlbilanz, mit dem Ausschließen wirklich auch vieler Produkte, so wie eine klassische Coca-Cola, eine klassische klassisches großes Angebot an Wein oder auch Fertigprodukte, Eisgerichte, also Sachen, die von mir aus gesehen keinen Sinn machen, Ich hatte auch keine Liköre, also normal findest du auf Alm auch unterschiedliche alkoholische Getränke, die ich von vornherein überhaupt nicht angeboten habe. Das heißt, bei mir gab es halt nur ein Glas Wein und Bier und einen selbst angesetzten Schnaps.
Ja.
Und das war es eigentlich vom alkoholischen her.
Hat aber offenbar trotzdem funktioniert.
Hat gut funktioniert, ja. Also auch bei den normalen Getränken haben wir vor allem sehr viel hausgemachte Sirupe verkauft. Das heißt, es gab Wasser, einen hausgemachten Sirup und noch einen Apfelsaft aus der Region. Und das war es eigentlich ganz schon mit den.
Ja, du hast gerade ein Stichwort genannt. Du hast gesagt, du hast auch eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Mhm. Wie bist du denn dahin gekommen?
Also auf meinem Werdegang, um zu schauen, wie kann ich, wenn man sich mit der Gastwirtschaft beschäftigt und gleichzeitig ein Anliegen ist, die Welt gerechter zu gestalten, dann kommt man nicht drüber hinweg, sich da einen Haufen Fragen zu stellen, was eigentlich die Nahrungsmittelindustrie für Schäden anrichtet, sei es soziale und sei es ökologische. Und da es mir immer schon ein Anliegen war, eigentlich da für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, da ich ja auch schon seit 15 Jahren mich vegan ernähre, ist für mich die Gemeinwohlbilanz ein gutes Werkzeug, um da überhaupt mal einen Status quo zu ermitteln. Das heißt, ich kann selbst meinen Betrieb mal, sage ich mal, unter die Lupe nehmen und den unter Anführungszeichen bewerten, um zu schauen, wo stehe ich gerade.
Mhm. Was gibt es für... Was sind so die Kategorien, die da bewertet werden, die Bereiche?
Es gibt 17 Kriterien, wenn ich noch am letzten Stand bin. Eines ist, okay, wo und welche Lebensmittel kaufe ich ein, zum Beispiel. Wie und was verkaufe ich, für wen, für was für ethische Gruppen verkaufe ich etwas. Wie ist der Arbeitsplatz? Gibt es Möglichkeiten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen? Gibt es Möglichkeiten, gibt es bei den Mitarbeitern Möglichkeiten, dass die zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel nutzen können? Wie wird die Struktur finanziert? Wie ist das Gehaltsverhältnis zwischen Eigentümer und Mitarbeiter? Wie hoch ist da der Gap? Was sind noch so Kriterien, die mir einfallen? Okay, Müll. Wie viel Müll erzeuge ich mit dem Einkauf?
Ja.
Kaufe ich Fertigprodukte ein? Produziere ich selbst?
Wie hast du denn selber davon profitiert? Also was hat sich dann in der Folge verändert, nachdem du die das erste Mal erstellt hast?
Also für mich war es einfach eine gute Orientierung. Also die nächsten Schritte, was ich dann nach dieser Bilanz erstellt habe, ist, was ich mir als Ziel genommen habe, vor allem mal den Kakao fair einzukaufen. Also es hat sich eigentlich durch diese Bilanz in mir gewisse Überzeugungen und Ideen nochmal gefestigt, damit ich einfach mehr Handlungsfähigkeit nochmal kriege. Das heißt, eine Bestätigung, dass es gut sein kann, dass ich wirklich gewisse Sachen komplett weglasse oder extrem reduziere. Mhm. Zum Beispiel mir war immer schon klar, dass ich die Eier vermeiden will. Nach dieser Bilanz habe ich die Eier zurückgeschraubt auf ein Minimum von einem Minimum. Mhm. Das heißt, ich habe da wirklich ganz wenig noch Eier überhaupt irgendwo gebraucht. Das Gleiche auch mit dem Käse. Das heißt, im Prinzip habe ich noch Eier und Käse am Ende noch verkauft, aber das war so in einem kleinen Maße. Und das war für mich aber eine klare Strategie, um einfach noch Leute unter Anführungszeichen herzulocken, die vielleicht im anderen Extrem sind. Mhm. Ja, also Leute, die vielleicht sich vorwiegend aus tierischen Produkten ernähren, haben halt eine kleinere Hürde in einer fiktiven vegetarischen Alben was zu kriegen. Mhm. Weil fiktiv vegetarisch heißt bei mir, ich hatte wirklich bis zum Schluss sehr wenig vegetarische Produkte.
Mhm.
90% war vegan. Mhm. Aber das Aushängeschild war halt noch vegetarisch, um gerade auch Menschen zu kriegen, die im anderen Pol zu Hause sind. Die Veganer haben da nie dran gezweifelt. Also ich hatte nie kein Problem mit einem Veganer, der zu mir gesagt hat, ja, aber wieso verkaufst du noch ein Ei oder wieso verkaufst du noch zwei Stück Käse?
Ja.
Weil das vegane Angebot einfach auch eine ganz andere Dimension hatte. Das ist nicht das klassisch, wie man heutzutage vielleicht in ein Gasthaus geht, wo man ein veganes Gericht hat und der Rest ist Fleisch und Käse, sondern hier war es umgekehrt. Du hattest 9 vegane Gerichte und dann hattest du halt noch ein bisschen Käse und ein Ei. Ja, also die Gemeinwohlbilanz hat mich einfach unterstützt, Orientierung und nochmal mehr Kraft zu kriegen.
Hatte das auch irgendeine Wirkung so in Richtung Vernetzung? Weil ich weiß, dass also hier zumindest in der Region die einzelnen Betriebe, die eine Gemeinwohlbilanz machen, sich auch untereinander öfters treffen und zusammenarbeiten.
Ja, also es hatte auch eine Vernetzungswirkung, alleine schon, dass viele der Gemeinwohlbilanz da auch bei mir eingekehrt sind, mich besuchen kommen, bei mir mal ein Treffen organisiert haben. Also ich hatte da schon auch eine gewisse Vernetzung und da auch einen ökonomischen Rückfluss. Vielleicht nicht ausschlaggebend ist, aber zumindest im Gesamtpaket auch wieder mal was ausmacht. Ja.
Ja. Also ich habe es so verstanden, der Ausgangspunkt war ja, dass du, ich sag mal, einen nachhaltigen Lebensstil praktisch ausüben wolltest. Und das ist ja jetzt erstmal auf dich selber bezogen. Gleichzeitig hast du aber ja einen Betrieb gehabt, wo viele Menschen hingekommen sind. Hast du irgendwelche Rückmeldungen darüber, was du bewirkt hast? Hast du irgendwas angestoßen? Hat das bei anderen Leuten irgendwas ausgelöst?
Ja, also alleine schon mit menschlichem Kontakt, die Feedbacks, die ich von den Menschen gekriegt habe, war sicher ich bin auf dem richtigen Weg und mache weiter. Also auf jeden Fall gibt es auch Stimmen, die nicht zufrieden sind, aber im Prinzip waren die Kunden zufrieden, es waren immer viele Leute da.
Ja.
Es hat sich auch bestätigt mit der Petition, die wir am Schluss geschrieben haben, dass da wirklich viele Leute dran hingen und dass ihnen wichtig war, dass es diesen Ort in der Form auch gegeben hat. Ich glaube zum Beispiel auch, kann mich erinnern, dass eine Kundin mal erzählt hat, dass ihr Vater eben im Laufe von einem Jahr von alles essen zu einem Veganer geworden ist und da hat es auch einen Einfluss gehabt mit dem Besuch bei mir auf der Alm. Das heißt, er hat da auch einen Transformationsprozess mitgemacht. Auch ganz viele Gespräche mit Leuten, also der Wirkungsgrad ist schwer abzuschätzen, aber alleine schon die Leute, die da kommen und dich dann fragen und wieso und weshalb und wenn man da gute Energie hat, kommt man halt immer wieder in Gesprächen und das ist halt dann wieder ein kleiner Input bis man da überhaupt dahin kommt, sich Gedanken zu machen, wie kann ich mein Leben nachhaltiger gestalten, ist es halt auch ein Prozess für jeden, je nachdem, wo er gerade in seinem Leben steht.
Klar.
Und das kann, ich glaube, das war bei mir schon so ein guter guter Ort, wo ich immer wieder so Anstöße gegeben habe, die vielleicht mit der Zeit auch bei den Einzelnen dann auch gereift sind.
Trotzdem ist ja diese Zeit zu Ende gegangen. Also du betreibst ja jetzt diese Gaststätte nicht mehr. Zum einen warum und zum anderen was ist übrig geblieben?
Was übrig geblieben ist. Übrig geblieben ist zurzeit auf jeden Fall eine Erinnerung.
Klar.
Also viele Menschen, die ich treffe auf den Wanderungen um den Gebiet, die sprechen mich an und sagen, ja, du bist ja der von der Alm und wie schade und wir haben die Petition unterschrieben und also es ist schon auch eine gewisse Sehnsucht da und auch eine gewisse Nachfrage, dass es sowas wirklich auch gibt. Also es ist Also die Leute, würde ich sagen, die hätten gern nochmal so einen Ort. Mhm. Aber wieso es zu Ende gegangen ist, ich glaube, also im Prinzip vom Sachlichen her ist es so, dass es eine öffentliche Struktur ist, das heißt, die gehört mit mir privat und durch eine Ausschreibung, das öffentliche Institution gemacht hat, die Ausschreibungskriterien sind so gelegt, dass im Prinzip der die Alm bewirtschaften kann, der am meisten Geld bietet für einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Und ich habe dann nicht am meisten geboten, ja, weil das ist ja auch ein verstecktes Angebot, man weiß nicht, wer wie viel bietet.
Ja.
Und ich bin da halt auch für mich mit einer Summe eingestiegen, die zwar viel höher war als die, was ich vorhin gezahlt habe, aber auch eine Summe war, mit der ich noch gut nachhaltig wirtschaften hätte können, um in der Fülle einfach auch bleiben zu können. Und es hat jemand anders gegeben, der einfach mehr geboten hat, weil er die Alben unbedingt kriegen wollte und weil er gemeint hat, der kann da oben wahrscheinlich auch sich verwirklichen, gut Geld verdienen, damit leben. Was sich in der Wahrheit dann jetzt nicht herausgestellt hat, weil derjenige, der mich überboten hat, der eigentlich mein Projekt sozusagen in der Form beendet hat, jetzt mittlerweile auch schon gekündigt hat, weil er nicht nachhaltig wirtschaften kann, nicht nachhaltig ökonomisch wirtschaften kann.
Ja.
So, das heißt, so ist es eigentlich zu Ende gegangen. Das heißt, im Prinzip gibt es vielleicht jetzt die Möglichkeit, dass die Besitzer vielleicht von dem lernen und wirklich auch, da es ja eine gemeinnützige Struktur ist, vielleicht da andere Ausschreibungskriterien erarbeiten, damit diese Struktur wirklich auch mehr in eine Richtung Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit,
ja,
Gemeinwohl geht, weil das eine Struktur ist, der den Menschen gehört, dann soll sie ja dem Gemeinwohl dienen und nicht den Einzelnen.
Ja, ich denke, der Nachfolger hat dann wahrscheinlich auch keine Gemeinwohlbilanz mehr erstellt.
Nein.
Okay, okay. Und die Eigentümer, also das ist die Gemeinde, wenn ich mich recht entsinne? Oder?
Es ist nicht ganz Gemeinde, sondern es ist im Prinzip, also bei uns sind die Gemeinden in Fraktionen aufgeteilt. Das sind so kleine Dörfer, die zu einer Gemeinde gehören. Und im Prinzip gibt es da bei uns noch bürgerliches Nutzungsrecht.
Mhm.
Das wäre wie hier, wenn es vielleicht in Düsseldorf vielleicht ein Stadtviertel gibt, wo die Gemeinde sagt, okay, in diesem Stadtviertel gibt es dieses Haus und dieses Haus ist eigentlich ein bürgerliches Nutzungsrecht, wo alle Bürger diesen Ort nutzen können.
Ja.
Und da gibt es halt dann jemand, der das verwaltet und entscheidet und betreibt soll daraus werden und wie soll das laufen.
Ja, also wenn du da vorher 11 Jahre warst, dann hätten die Entscheider ja auch mitkriegen können, dass das genau so geführt werden muss. Oder aber, wenn es ums Geld geht, so wie die das dann letztlich gemacht haben, dass da was völlig anderes bei rauskommt.
Ja, das habe ich ja, also eine Tätigkeit, die ich bis jetzt auch immer gemacht habe, ist Lobbyarbeit. Lobbyarbeit für Strukturen, die nachhaltiger sind und sozial gerechter.
Ja.
Und ich glaube, sie haben es, ein paar davon haben es wahrscheinlich verstanden, was da rauskommen könnte, wenn sie so eine Ausschreibungsstruktur verwenden, wie sie auch verwendet haben.
Ja.
Haben aber gehofft, dass es trotzdem anders kommt. So, und das ist, hat sich halt nicht bewahrheitet, sondern es ist halt so gekommen, wie sie es nicht wollten.
Ja, okay. Aber was können wir daraus lernen? Also wenn wir sagen, wir brauchen Räume zum Ausprobieren, für Experimente, wie man beispielsweise jetzt die Gastronomie anders betreiben kann als herkömmlich, so dass sie nachhaltig ist und andererseits aber auch ökonomisch sinnvoll. Was würdest du jemandem raten, der also in diese Richtung auch gehen will? Wie soll er das angehen, damit es funktionieren kann?
Oder würdest du sagen, das war so eine einmalige Situation und die Zeit ist eigentlich noch gar nicht reif dafür?
Na, also die Zeit für so einen Ort ist auf jeden Fall reif. Ja. Das heißt, ich hätte jetzt kein Problem, irgendwo anders wieder so einen Ort aufzubauen. Da wäre ich überzeugt, es funktioniert. Also allein vom Geschäftsmodell, wenn der Ort rein, jetzt sage ich mal logistisch, auch nicht wirklich auf dem Bergspitz irgendwo ist, wo auch eine gewisse Anzahl an Leuten kommen können und auch ein bisschen gut angebunden ist an öffentliche Verkehrsmittel, dann funktioniert dieses Geschäftsmodell auf jeden Fall. Also vom Geschäftsmodell her und von der Idee und von den Leuten, die Lust haben, auch sowas dahin zu gehen, funktioniert es auf jeden Fall. Gescheitert ist es hier, glaube ich, vor allem aus, würde ich einfach sagen, aus kommunikationstechnischen Gründen bei den Leuten, die diesen Ort verwalten. So, und auch beim Wissensstand der Leute, die den Ort verwalten. Das heißt, ich glaube, die haben nicht unbedingt Lust oder auch nicht kapiert, wie wirklich gewisse Strukturen funktionieren. Das heißt, sie haben die Ausschreibung so dahin gerichtet, dass es der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit eher im Weg steht. Das heißt, was sie tun könnten, ist zumindest rein auf struktureller Ebene eine Voraussetzung schaffen, wo was Nachhaltigeres entstehen kann.
Wo ist der kommunikative Fehler passiert?
Da gibt es 5 Leute, die entscheiden, wie soll das weitergehen.
Ja.
Und ich weiß, dass zwischen diesen 5 Leuten auch 2 bis 3 Leute drin saßen, die hätten gesagt, okay, das ist ein gutes Geschäftsmodell, das behalten wir bei. Oder wir kümmern uns darum, eine andere Form von Ausschreibung zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, die haben es nicht hingekriegt, da drin einen Konsens zu finden.
Ja.
Einen echten Konsens zu finden. Und sich gegenseitig zu schauen, wie kriegen wir das hin? So. Und dann sind sie halt den Weg gegangen, den sie bis jetzt gegangen sind. Aus Angst, da wirklich auch was Neues zu kreieren, weil sie auch nicht unbedingt dahinterstehen konnten.
Ja.
Oder nicht alle dahinterstehen konnten.
Ja.
Und da hat von mir aus gesehen einfach die kommunikative Kompetenz gefehlt, dass die sich da die Zeit genommen hätten, um da wirklich zu schauen, auch mit den Leuten, weil es ist ein bürgerliches Nutzungsrecht. Sie hätten ja im Prinzip können die ganzen Bürger involvieren und sagen, okay, wollen wir so eine Art Geschäftsmodell oder wollen wir ein 0850 Geschäftsmodell? Sie hätten ja können die Bürger involvieren, wenn sie einmal die Kompetenzen hätten gehabt, zu sagen, okay, wie können wir die Bürger involvieren, um unsere Entscheidung zu entlasten. Was wollen die Bürger? Das ist ein bürgerliches Nutzungsrecht. Ja. Wollen die einen Betrieb, der in Richtung Nachhaltigkeit geht, oder wollen die da oben, dass da einfach etwas entsteht oder irgendwas ist, was immer schon gewesen ist und eine Tradition bewahrt?
Ja.
So, das hätten sie hätten ja können, da ganz anders, sie hätten ganz andere Handlungsspielräume gehabt.
Ja.
Wenn du mich fragst, wenn die Kompetenz da gewesen wäre, wenn die Einsicht da wäre und wenn auch die Lust da wäre oder zumindest das Anliegen da wäre, in eine andere Richtung zu gehen.
Aha. Das heißt also, für die Zukunft würde das bedeuten, bei ähnlichen Projekten immer darauf zu dringen, möglichst viele Leute, die da in der Umgebung wohnen, einzubeziehen.
Ja, für mich schon. Also wenn ich nochmal was machen würde, was einfach aus Rahmen fällt, und das ist fast alles, was ich mache, aber die Besitzer eigentlich, die Bürger, als bürgerliches Nutzungsrecht, das ist ein privates Besitz, so wie das ja auch war, dann sehe ich mein Manko, ich hätte können mehr Aufklärungsarbeit machen bei den Bürgern, die ja letztendlich auch die, unter Anführungszeichen, die Besitzer sind, einfach da mehr Kommunikationsarbeit zu leisten,
Hast du irgendwas in dieser Art vor? Für die Zukunft?
Also für die Zukunft ist zurzeit eine Idee, wirklich eine, wenn es sich das ergibt, eine Wohngemeinschaft zu bilden, weil ich mich damit auch schon länger beschäftigt. Und ich glaube, damit eine Wohngemeinschaft gut funktionieren kann und wirklich auch ein Innovationsprojekt ist, dann nicht eine Wohngemeinschaft, die nur eine Zweckgemeinschaft ist, sondern wirklich eine Gemeinschaft ist, wo Menschen gemeinsam leben, sich inspirieren, sich gegenseitig unterstützen, zu wachsen und ihr Potenzial zu entfalten. Mhm. Da habe ich mittlerweile viel Werkzeuge gesammelt, wie sowas eigentlich auch umsetzbar wäre. Das heißt, so, das ist so eine Idee. Und ja, das ist vielleicht so eine Idee für ein größeres Projekt in die Zukunft, würde ich mal sagen.
Soll die Gemeinschaft auch gleichzeitig irgendwas anbieten, sodass sie sich auch dann wirtschaftlich selber trägt?
Ja.
Also auch als ein Bildungsort? Oder?
Bildungsort, es kann Lebensmittel herstellen für sich, es kann Bildung machen, es kann auch eine Gaststätte sein, je nachdem was von. Ich habe da schon ein paar Orte im Visier, aber auf jeden Fall, damit eine Gemeinschaft überhaupt in meinem Verständnis eine gewisse Stabilität kriegt, braucht sie eine gewisse Subsistenz. Das heißt, sie muss imstande sein, mit dem, was da ist, relativ gut zu überleben können. Ansonsten trennt das wieder zu viel. Das heißt, wenn da jeder muss wieder 200 Kilometer fahren, um zum Arbeiten zu gehen, um nur da zu wohnen, dann sehe ich das.
Ja, genau. Das heißt also, zu dieser Gemeinschaft gehört auch immer ein Grundstück.
Ja.
Genau.
Ja. Gehört ein Grundstück und in meinem. Ja, genau. Gehört ein Grundstück. Und was noch ein wichtiger Aspekt ist, ist einfach das matriarchale Prinzip da einzubringen. Das matriarchale Prinzip heißt eigentlich, dass es eine Frau braucht, dass die Frauen braucht, die so der Kern sind dieser Gemeinschaften. Matriarchale Strukturen sind die Strukturen, die in Gemeinschaften am besten funktionieren.
Aha. Aus historischer Erfahrung.
Ja, aus historischer Erfahrung, wenn wir schauen, was für matriarchale Strukturen und Gemeinschaften gibt es noch, dann sind dies die Gemeinschaften, die am besten funktionieren, wo es keine Frauengewalt gibt, wo es keinen Kindermissbrauch gibt, wo die Rollen klar sind. Die Rolle ist, die Frau ist eigentlich, die Frau und die Kinder sind das beste Gut, das zu schützen ist.
Mhm.
So, und der Mann hat eher eine schützende Funktion. Und die Frau hat eher diese erhaltende Funktion.
Aha.
Und verwaltende Funktion. Ja.
Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
Ja.
Herzlichen Dank.
Dankeschön. Ja.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.